Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einem Staatsakt in Berlin ist heute das Grundgesetz gefeiert worden. Es trat genau vor 75 Jahren in Kraft. Bundespräsident Steinmeier würdigte die Verfassung als großartiges Geschenk nach der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, das nun im Alltag der Republik bewahrt und verteidigt werden müsse. Der 23. Mai 1949 markiert auch das Gründungsdatum der Bundesrepublik. Deren Verfassung galt zunächst als Übergangslösung im geteilten Deutschland.
8. Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Die Siegermächte teilen Deutschland in vier Besatzungszonen auf. Nach und nach entstehen die Länder mit ihren Landtagen und Ministerpräsidenten. Der Konflikt zwischen Ost und West wird immer größer. Symbol dafür die Berlin-Blockade samt Luftbrücke. 1. Juli 1948. Die drei westlichen Alliierten erteilen den Ministerpräsidenten der Westbundesländer den Auftrag, eine demokratische Verfassung zu entwerfen. Ab dem 1. September 1948 übernimmt der Parlamentarische Rat in Bonn diesen Auftrag. 61 Männer und 4 Frauen von den Landtagen gewählt. 8. Mai 1949. Die neue Verfassung ist fertig. Sie regelt Grundrechte und Staatsaufbau und bekommt den Namen Grundgesetz. Es soll eine Übergangslösung mit Blick auf eine Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands sein. Die westlichen Besatzungsmächte geben grünes Licht. Die Länderparlamente stimmen über das Grundgesetz ab. 23. Mai 1949. Das Grundgesetz wird in Bonn unterzeichnet und tritt mit Ablauf des Tages in Kraft. 3. Oktober 1990. Mit der Wiedervereinigung wird das Grundgesetz zur gesamtdeutschen Verfassung der Bundesrepublik. Seitdem ist es kein Provisorium mehr.
Fallschirmspringer mit Deutschlandflagge. Beethovens 5. Symphonie. Der Staatsakt für das Grundgesetz beginnt mit viel Symbolik. Der Bundespräsident, aus Gründen des Protokolls einziger Redner, nennt das Grundgesetz ein Meisterwerk.
Diese Verfassung gehört zu dem Besten, was Deutschland hervorgebracht hat. In Bewunderung und in Dankbarkeit schauen wir auf die Arbeit der Mütter und Väter des Grundgesetzes.
In einem Einspielfilm zitieren Prominente Artikel der Verfassung, auch der Bundeskanzler.
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
Dieser demokratische und soziale Staat sei keine Selbstverständlichkeit, meint Steinmeier. Besonders die Wiedervereinigung sei eine Herausforderung gewesen, auch verfassungsrechtlich.
Wir sind zusammengewachsen zu einem Land, das heute viel mehr ist als die Summe zweier Teile, einem Land, das sich hin zu etwas Neuem verändert hat. Das Grundgesetz hat dafür immer wieder die Wege geebnet.
Dass sich viele, vor allem im Osten, nach 1990 eine neue, gesamtdeutsche Verfassung gewünscht hatten, erwähnt er nicht. Dafür betont er die Wichtigkeit von Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes. Im Film verliest den eine Holocaust-Überlebende.
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Gerade dieser Artikel sei eine Verpflichtung für alle Deutschen, meint Steinmeier.
Ja, unsere Demokratie ist geglückt. Aber wir wissen und müssten wissen, auf ewig garantiert ist sie nicht. Und schützen werden sie nicht andere. Schützen müssen wir sie selbst.
Der Festakt endet mit leichteren Tönen.
Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein.
Von Freitag bis Sonntag wird das Jubiläum des Grundgesetzes auch mit einem Fest der Demokratie für alle Bürgerinnen und Bürger in Berlin und Bonn gefeiert.
Um den Geburtstag des Grundgesetzes zu feiern, haben in Karlsruhe etwa 1000 Teilnehmer eine Menschenkette um das Bundesverfassungsgericht gebildet. Das oberste deutsche Gericht wacht über die Einhaltung des Grundgesetzes. Jeder, der seine Grundrechte durch staatliche Stellen verletzt sieht, kann es anrufen. Zu der Aktion aufgerufen hatte das Bündnis für Demokratie und Menschenrechte. Die Menschenkette soll einen Schutzmantel für die Verfassung symbolisieren. Die AfD gerät im Vorfeld der Europawahl zunehmend in Turbulenzen. Heute schloss die rechte Fraktion im EU-Parlament Identität und Demokratie, kurz ID, alle 9 Abgeordneten der AfD aus. Grund ist der umstrittene EU-Spitzenkandidat der Partei KRA. Die Fraktion wolle nicht länger mit den Vorfällen um KRA in Verbindung gebracht werden, teilte die ID zur Begründung mit. Zuletzt hatte KRA in einem Zeitungsinterview die Nazi-Organisation SS verharmlost. Christian Feld in Brüssel, was hat der Ausschluss der AfD-Abgeordneten für Konsequenzen?
Ja, blicken wir mal zunächst auf die Auswirkungen auf den praktischen parlamentarischen Alltag. Da muss man doch sagen, dann sind die Auswirkungen eher gering, denn der parlamentarische Alltag ist vorbei. Es wird nicht mehr getagt, es wird nicht mehr abgestimmt und nach der Wahl schauen die einzelnen Parteien dann wieder neu, wer sich mit wem zusammenschließt. Die AfD-Parteispitze in Berlin will deshalb auch wohl den Eindruck vermitteln, das macht uns nicht weiter nervös, man sei zuversichtlich, auch im neuen Parlament, wie Sie sagen, verlässliche Partner an der Seite zu haben. Kann man also sagen, das war eine Entscheidung rein mit Symbolwirkung. Und doch war die Ansage heute an die AfD klipp und klar. Die deutsche AfD-Delegation hatte noch versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben. Da gab es den Antrag an die Fraktion ID, eben nicht alle deutschen AfD-Abgeordneten rauszuwerfen, sondern nur Maximilian KRA. Hat nicht funktioniert. Und damit ist das Signal der anderen Rechtsaußenparteien an die AfD sehr deutlich. Wir wollen jetzt erstmal mit euch nichts zu tun haben. Wir wollen unseren Wahlkampf nicht gefährden.
Danke, Christian Feld in Brüssel. Der Umgang mit rechten Parteien war heute auch Thema bei einer Fernsehdebatte zur Europawahl. Daran nahmen mehrere Spitzenkandidatinnen und Kandidaten einzelner Fraktionen des EU-Parlaments teil. Kritik gab es dabei an Kommissionspräsidentin von der Leyen, die für die Europäische Volkspartei antritt. Sie distanziere sich aus machttaktischen Gründen nicht deutlich genug von rechts außen, so der Vorwurf.
Sie ist Kommissionspräsidentin und möchte es auch bleiben. Zur Diskussion über ihre politischen Pläne trifft Ursula von der Leyen auf 4 weitere Spitzenkandidatinnen und Kandidaten. Es geht nicht nur um Themen wie Verteidigung oder Migration. Die anderen Fraktionen fordern von ihr eine Abgrenzung nach rechts. Keine Allianz, kein Arrangieren mit der extremen Rechten, das ist klar. Und ich würde sagen, in manchen Dingen brauchen wir Klarheit und nicht Mehrdeutigkeit. Die wichtigste Sicherheitsstrategie, einen Schwenk hin zur Rechten verhindern. Wir können nicht den verlängerten Arm von Putin im Parlament sitzen haben. Wir werden dagegen aufstehen. Europa muss sich gegen die extrem rechte Bedrohung wehren. Im Blick auch die EKR, die Fraktion der europäischen Konservativen und Reformer. Zu dieser Gruppe gehört die Partei der italienischen Regierungschefin Meloni. Ursula von der Leyen ist bereit, sich für die EKR zu öffnen, für Giorgia Meloni und andere. Sie sind absolut gegen Europa. Sie wollen Europa von innen zerlegen. Meloni ist klar für Europa, gegen Putin, da ist sie sehr klar. Und für den Rechtsstaat. Wenn das so bleibt, werden wir anbieten, zusammenzuarbeiten. Bei der Debatte heute waren die beiden Rechtsaußenfraktionen EKR und ID selbst nicht vertreten. Der Grund, sie hatten im Gegensatz zu den anderen für die Europawahl keine Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten nominiert.
China hat kurz nach der Amtseinführung des neuen taiwanesischen Präsidenten eine groß angelegte Militärübung rund um die Inselrepublik begonnen. Ein Militärsprecher bezeichnete das Manöver als Strafe für die separatistischen Kräfte Taiwans. China zählt die Insel zu seinem Territorium. Beteiligt sind laut chinesischem Militär Landstreitkräfte, Marine sowie die Luftwaffe. Taiwans Verteidigungsministerium verurteilte die Militärübung als irrationale Provokation, die den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße gefährde. Frankreichs Präsident Macron ist zu Gesprächen nach Neukaledonien gereist. Gewaltsame Proteste mit mehreren Toten erschüttern seit einigen Tagen das französische Überseegebiet. Macron forderte die lokalen politischen Kräfte dazu auf, ihren Einfluss zu nutzen, die Ordnung wiederherzustellen. Hintergrund der Proteste ist eine Wahlrechtsreform, die die Befürworter einer Unabhängigkeit Neukaledoniens von Frankreich ablehnen. Vor allem Indigene befürchten Nachteile ihrer Kandidaten bei künftigen Wahlen. Die Inselgruppe Neukaledonien liegt rund 1500 Kilometer östlich von Australien. Es gilt als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, das Massaker von Srebrenica während des Bosnienkrieges. Im Sommer 1995 hatten bosnisch-serbische Einheiten etwa 8000 muslimische Männer und Jungen ermordet. Die Milizen eroberten damals die UN-Schutzzone im Osten des Landes, die Zuflucht für Zehntausende war. Etwa 350 anwesende Blauhelmsoldaten schritten nicht ein. Die UN-Vollversammlung hat nun trotz des Widerstandes Serbiens für die Einführung eines Gedenktages zum Massaker von Srebrenica gestimmt.
Dass ein Präsident persönlich zu den Vereinten Nationen kommt, um einen Gedenktag an einen Völkermord zu verhindern, ist ungewöhnlich. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić ist nach New York gereist, weil er in dem Gedenktag an die Opfer des Massakers von Srebrenica einen Angriff auf sein Land sieht. Deutschland, das bei der Resolution zum Srebrenica-Gedenken federführend ist, widerspricht. Serbien als Ganzes werde keineswegs verurteilt.
Natürlich wollen wir auch ein würdiges Gedenken an die Opfer und wir wollen auch den Angehörigen und den Familien, die noch in großer Zahl Mütter von Srebrenica wirklich leiden, einfach zur Seite stehen.
Beim Massaker von Srebrenica wurden im Sommer 1995 mehr als 8000 bosnische Muslime auf Befehl des serbischen Generals Mladic erschossen. UN-Blauhelmsoldaten griffen nicht ein. Mit einem Gedenktag daran zu erinnern, reiße nur alte Wunden auf, sagte Serbiens Präsident heute und erinnerte an serbische Opfer der deutschen Soldaten in beiden Weltkriegen. Deutschland als eines der mächtigsten Länder Europas glaubt, anderen moralische Lektionen erteilen zu dürfen. Trotz deutlicher Unterstützung durch China und Russland für Serbiens Haltung wurde die Resolution zum Srebrenica-Gedenktag mit großer Mehrheit angenommen. Deutschland sieht sich in der historischen Verantwortung mit, dafür zu sorgen, dass Völkermordverbrechen nicht in Vergessenheit geraten und nimmt dafür auch Spannungen mit Serbien in Kauf. Der serbische Präsident hat gezeigt, wie sehr er die Nähe zu Russland und China sucht. Dass Serbien eigentlich EU-Mitglied werden will, schien für ihn heute nachrangig zu sein.
Trotz Protesten der Belegschaft hat der Aufsichtsrat des Industriekonzerns ThyssenKrupp dem Teilverkauf seiner angeschlagenen Stahlsparte zugestimmt. Eine Energieholding um den tschechischen Milliardär Křetínský soll 20% übernehmen. Vor der ThyssenKrupp-Zentrale in Essen hatten am Nachmittag tausende Beschäftigte für mehr Transparenz und Mitsprache demonstriert. Laut Betriebsrat und Gewerkschaft IG Metall wurde über die Verkaufspläne im Vorfeld nicht informiert. Der Vorstandsvorsitzende López versicherte, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben werde. Der Umbau der Stahlsparte werde allerdings nicht ohne Einschnitte möglich sein. Der frühere deutsche Bankchef Rolf Breuer ist tot. Er starb gestern im Alter von 86 Jahren nach längerer Krankheit, wie das Bankhaus mitteilte. Als Vorstandssprecher baute er das Auslandsgeschäft aus. Von 2002 bis 2006 leitete er dann den Aufsichtsrat. Wegen Interviewäußerungen machte ihn der Medienunternehmer Leo Kirch für den Untergang seines Konzerns verantwortlich. Ein langer Rechtsstreit darüber endete in einem teuren Vergleich. Für den deutschen Fußballmeister Bayer Leverkusen ist der Traum vom Triple gestern Abend geplatzt. Das Team von Trainer Alonso verlor gegen Atalanta Bergamo klar mit 0:3. Nun bleibt noch das mögliche Double mit Blick auf das DFB-Pokalfinale am Samstag.
Das rauschende Fußballfest gab es nicht. Leverkusen ist doch nicht unbesiegbar.
Klar, es ist schmerzhaft. Schmerzhaft, Finale zu verlieren. Aber gehört leider zum Fußball dazu.
Die Überflieger des deutschen Fußballs geerdet von Atalanta Bergamo, überrascht von deren Qualität, von deren Spielkunst.
Ja, wir müssen akzeptieren. Heute Atalanta waren besser, sie verdienen die Trophy.
Ausgerechnet im Finale der Europa League. Nach 51 Spielen ohne Niederlage passte nichts zusammen beim deutschen Meister. Die ganze Euphorie durch Bergamos Wucht und Willen verpufft. 3:0 für die Italiener. Keine perfekte Saison für Bayern.
Wir müssen und werden uns aufraffen, das ist klar. Es geht am Samstag ums Double und um die fast perfekte Saison. Und die wollen wir erreichen.
Samstag das Pokalfinale. Vielleicht gibt's ja dann ein Fest.
Bei der Eishockey-WM in Tschechien ist Deutschland im Viertelfinale ausgeschieden. Der Vize-Weltmeister unterlag der Schweiz mit 1:3.
Deutschland gegen Schweiz auf dem Eis, wie immer nichts für schwache Nerven. In diesem Viertelfinal-Klassiker ging die Schweiz in Rot in der 8. Minute in Führung und das in Unterzahl. Den Konter schließt Bertschi mit einem präzisen, aber für Grubauer durchaus haltbaren Schuss ab. Die Schweizer sind eines der spielstärksten Teams dieser Weltmeisterschaft, sah man beim 2:0 durch Hechier nach blitzsauberer Kombination. Die Hürde fürs DB-Team wurde immer höher und die Zweikämpfe härter auf beiden Seiten. Die Strafzeit nach dem überharten Foul gegen Peterka hatte Signalwirkung. Der erste Schuss im folgenden Powerplay saß. Dominika Huhn, Anschlusstreffer, nur noch 1:2 und noch mehr als ein Drittel Spielzeit. Auch für JJ Peterka, Arm und Daumen hoch, der NHL-Star konnte weiterspielen. Aber die Scheibe wollte im letzten Drittel einfach nicht mehr ins Schweizer Tor, trotz Dauerdrucks. Am Ende trifft dann nochmal Bertschi ins leere deutsche Gehäuse. Die Schweiz war diesmal zu stark, gewinnt mit 3:1 und zieht ins Halbfinale. Für den Vize-Weltmeister ist diese WM beendet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 24. Mai.
Im Norden bleibt es unter leichtem Hochdruckeinfluss oft freundlich, während ein Tiefausläufer von Süden kräftige Regenfälle bringt. Und die können heute Nacht zusammen mit Gewittern wieder unwetterartig sein und verlagern sich später in die Mitte. Im Norden nur locker bewölkt oder klar und morgen vor allem Richtung Küsten sonnig. In einem breiten Streifen über der Mitte gibt's kräftigen Regen, am Nachmittag auch Gewitter mit Unwettergefahr. Im Süden mal Sonne, mal dichte Wolken mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Heute Nacht meist um 10 Grad oder etwas darüber, im westlichen und südlichen Bergland teilweise nur einstellige Werte. Morgen im äußersten Westen um 15, im Osten dagegen um 25 Grad. Am Samstag im Norden gebietsweise Regen, sonst teils Sonne, teils Wolken und ein paar Schauer oder auch kräftige Gewitter. In den folgenden Tagen ändert sich an dem wechselhaften Wetter wenig.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr spricht Ingo Zamperoni mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Voskuhl über 75 Jahre Grundgesetz. Außerdem fragen wir nach, wie brisant die chinesischen Manöver vor der taiwanesischen Küste sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.